Das geschah vor 8 Jahren, als ich in meinem 2. Jahr der Sekundarschule war. Meine Freunde aus der urbanen Erkundung und ich fuhren mit unseren Fahrrädern los, um interessante Orte in einer ziemlich heruntergekommenen Gegend zu entdecken, als wir auf eine wirklich unheimliche Höhle stießen. Am ersten Tag machten wir nur eine oberflächliche Erkundung, stellten aber schnell fest, dass wir mehr Ausrüstung benötigten, um tiefer vorzudringen. Taschenlampen, Atemschutzmasken und so weiter. Eine Woche später kehrten 5 von uns mit der richtigen Ausrüstung und einer Kamera zurück, um herauszufinden, was wir in der Mine entdecken konnten. Wir fanden heraus, dass es nur einen einzigen Haupttunnel gab, der immer weiter in die Erde hinabführte. Also folgten wir diesem Weg. Er war breit genug, dass ein Auto hindurchfahren konnte und ziemlich gut ausgebaut, sodass das Gehen relativ einfach war. Es gab viele Räume, alte Maschinen und verrostete Geräte entlang des Haupttunnels. Aber zunächst vermieden wir es, uns zu weit von unserem Weg zu entfernen. Wir wollten uns nicht verirren oder verwirren lassen. Die Wände waren mit den typischen Graffiti verlassener Orte bedeckt. X war hier, Hakenkreuze, Initialen, Daten, phallische Zeichnungen und so weiter. Doch je weiter wir kamen, desto mehr verschwanden die Graffiti. An diesem Punkt war das Licht des Eingangs nicht mehr sichtbar. Und wir waren völlig auf unsere Taschenlampen angewiesen. Die Luft war so dicht und staubig, dass das Licht unserer schwachen Lampen nur etwa 6 Meter weit reichte, bevor es in einem Nebel aus Partikeln verschwand. Zum Glück hatten wir Atemschutzmasken dabei. Die Leuchtstäbe, die wir zur Markierung unseres Weges mitgenommen hatten, um uns nicht zu verlaufen, erwiesen sich als nutzlos, da sie nach nur wenigen Schritten in der Dunstschicht verschwanden. Bis zu diesem Punkt hatten wir bereits etwa 10 davon verbraucht. Dann begannen wir zu diskutieren. Einige in der Gruppe waren nervös, weiterzugehen, wegen der schlechten Luftqualität und der fehlenden Möglichkeit, unseren Rückweg zuverlässig zu markieren. Wir befanden uns bereits fast einen halben Kilometer unter der Erde. Doch der Rest von uns beruhigte die Angst, indem wir betonten, dass der Weg einfach und gerade sei und wir uns bewusst anstrengen müssten, um uns zu verirren. Wir beschlossen, auf unseren Orientierungssinn, unsere Ruhe und die Batterielaufzeit unserer Taschenlampen zu vertrauen, um den Rückweg zu finden. Trotz der Einigung wurde die Atmosphäre für alle immer unheimlicher. Eine Zeit lang gingen wir schweigend weiter, hörten nur unsere eigenen Schritte und das ständige Tropfen von Wasser aus einer unbekannten Tiefe der Höhle. Ich glaube, tief im Inneren waren wir alle verängstigt, aber keiner wollte es zugeben. Dann stießen wir auf etwas, das uns das Blut in den Adern gefrieren ließ. In die Wand des Haupttunnels, durch den wir hinabgingen, war ein seitlicher Durchgang gegraben. Er war schmal, man musste sich bücken, um hindurchzukommen, und lag mehrere Meter über dem Boden, sodass man ein wenig klettern musste, um hineinzusteigen. Doch das war nicht das, was uns zurückhielt. Das Unheimliche war das Graffiti. Denkt daran, dass wir seit mindestens 10 Minuten keine Graffiti mehr gesehen hatten und annahmen, dass Vandalen nicht so tief vorgedrungen waren. Doch irgendjemand oder irgendetwas hatte es getan und die hinterlassene Botschaft war verstörend. Die Wände des Tunnels waren mit weißen Worten bedeckt, alle im Zusammenhang mit Tod und Zerstörung. Überall im Durchgang waren Wörter wie Leiden, Schmerz, Pest, Krankheit und Hölle zu lesen. Es war gruselig. Wer sonst wäre bis hierher gekommen, nur um solche makabren Nachrichten in einen mysteriösen Tunnel abseits des Hauptweges zu schreiben? Doch es gab kein Zurück. Wir mussten sehen, wohin dieser Tunnel führte. Trotz der Angst siegte unsere Neugier. Einer nach dem anderen krochen wir durch den Tunnel auf die andere Seite. Was wir fanden, war eine seltsame überflutete Kammer. Um die Wasserlache herum lagen viele große Steine. Und auf ihnen standen Dutzende von kleinen, völlig heruntergebrannten Kerzen. Hunderte von Kerzenresten mussten dort gewesen sein. Die Wände waren mit Graffiti von Monsterfratzen bedeckt, allerdings schlecht gezeichnet. Der Eingang des Tunnels, durch den wir gekommen waren, war von einer grotesk verzerrten, mit Sprayfarbe gemalten Mundöffnung umrahmt. Was war dieser Ort? Ein Platz für satanische Rituale? Ein aufwendiges Arrangement von Teenagern? Wir fanden nicht viele Hinweise, um das herauszufinden, und an diesem Punkt war unsere Adrenalinreserve für weitere Erkundungen erschöpft. Wir krochen zurück durch den Tunnel in den Hauptgang und machten uns direkt auf den Weg nach draußen. Als wir schließlich den kleinen Punkt natürlichen Lichts aus der realen Welt sahen, verspürten wir alle eine enorme Erleichterung. Wir haben nie herausgefunden, wozu diese mysteriöse Höhle diente. Ich glaube, ich bevorzuge es, es als Geheimnis zu belassen. Nein, wir hörten keine Monster in der Tiefe des Tunnels. Und wir stießen nicht auf blutgetränkte satanische Sekten, aber allein die Tatsache, dass wir diese verborgene Kammer in den Tiefen einer vergessenen Mine gefunden hatten, ließ uns noch lange mit einem Gefühl der Beklemmung zurück. Aufzuwachsen in der Nähe einer alten Wohnsiedlung, die zum Abriss bestimmt war, prägte meine frühen Jahre. Es lebten zwar noch Menschen dort, aber als ich etwa 14 Jahre alt war, begann man sie in andere Siedlungen umzusiedeln. Der Ort wurde praktisch verlassen, was nur die Neugier von Teenagern wie mir weckte. Wir erkundeten die leeren Gebäude und richteten eine Reihe kleiner Unterschlüpfe ein, die wir in jeder der verlassenen Wohnungen Sit-Offs nannten. Es waren nur ein oder zwei Räume, in denen meine Freunde und ich uns trafen, um zu entspannen, zu trinken, zu rauchen oder irgendeinen Streich des Tages auszutüfteln. Sie dienten uns auch als Zufluchtsort, wenn der Druck unserer Eltern unerträglich wurde. Nichts Ungewöhnliches für einen Teenager. Es war einfach schön, einen Ort zum Entkommen zu haben, auch wenn er voller Rost, Splitter und zerbrochener Überreste aller Art war. Eines Morgens auf dem Weg zur Schule sahen wir den Besitzer des Großhandelsladens, wie er Waren aus seinem Auto auslud. Gerade als er den Laden betrat, gingen wir an seinem Fahrzeug vorbei und bemerkten mehrere Pakete Fosterbier unter großen Kartoffelsäcken. In einem Augenblick griffen wir uns jeder ein Sixpack und rannten los. Wir waren so schnell, dass der Mann es in dem Moment nicht einmal bemerkte. Sicherlich fiel ihm später auf, dass etwas fehlte, aber für ihn verschwanden diese 12 Dosen einfach in Luft. Das Problem war, dass wir nicht mit Bier in unseren Schulranzen zur Schule gehen konnten. Wir wären sofort entdeckt worden. Also bot ich mich an, zur verlassenen Siedlung zu rennen und das Bier in einem unserer Unterschlüpfe zu verstecken. Später könnten wir es am Ende des Tages problemlos wieder abholen. Ich bat meine Freunde, dem Lehrer zu erzählen, dass mein Vater einen Zusammenbruch erlitten hatte oder so etwas in der Art, und lief los, um unsere Beute zu verstecken. Um 15.30 Uhr, als die Schule vorbei war, gingen wir zu den verlassenen Gebäuden, um das gestohlene Bier zu holen. Nur Chris und ich machten uns auf den Weg, während die anderen auf einem Sportplatz warteten, wo wir uns oft aufhielten. Niemand wollte an einem sonnigen Tag in einem staubigen und heruntergekommenen Ort bleiben. Als wir die Gebäude betraten, gingen wir einen langen Flur entlang, in dem alle Türen zerstört waren. Unser Vorrat lag in einem der letzten Räume. Wir gingen weiter, als Chris plötzlich stehen blieb. Ich drehte mich um, um zu sehen, was ihn erstarren ließ, und sah, dass er auf das Innere einer der Wohnungen zeigte. Durch die schmutzigen Fenster fiel genug Licht, um deutlich ein Seil zu erkennen, das von einem tragenden Balken hing. Es war kein gewöhnliches Seil, sondern eine Schlinge aus Elektrokabel, die in der Luft schwang, als würde sie auf jemanden warten. In diesem Moment hörten wir ein Geräusch im Flur und rannten los, ohne das Bier, mit klopfendem Herzen. Trotzdem war der Wunsch zu trinken stärker als die Angst, und wir beschlossen zurückzugehen, wenn auch mit äußerster Vorsicht. Alles war völlig still. Wir hatten halb damit gerechnet, eine Leiche in der Schlinge zu finden, doch als wir den Raum wieder betraten, war das Seil verschwunden. So leise wie möglich schnappten wir uns das Bier und verließen den Ort. Wir sahen niemanden, also war entweder die Person, die die Schlinge aufgehängt hatte, gegangen, oder sie versteckte sich noch irgendwo. Als wir den Sportplatz erreichten, erzählten wir als erstes den anderen, was wir gesehen hatten, aber sie glaubten uns nicht. Sie dachten, wir hätten uns nur eine Gruselgeschichte ausgedacht. Chris und ich lachten ein wenig, als wollten wir sagen: Glaubt, was ihr wollt, aber wir wissen, was wir gesehen haben. In diesem Moment fanden wir es eher frustrierend und lustig, dass uns niemand glaubte. Doch mit der Zeit begann sich das, was wir erlebt hatten, in unseren Köpfen festzusetzen. Jemand hatte darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen, und auf gewisse Weise hatten wir das vielleicht verhindert oder zumindest hinausgezögert. Wir erfuhren nie, wer es war. Niemand sprach jemals davon, dass in diesen Gebäuden eine Leiche gefunden wurde oder ähnliches. Ich mag den Gedanken, dass unsere Anwesenheit diese Person dazu gebracht hat, ihre Entscheidung zu überdenken und hoffentlich weiterzumachen. Trotzdem frage ich mich manchmal, ob wir wirklich so viel geholfen haben, wie wir glauben. Der Gedanke quält mich, dass vielleicht jemand anderes das entdeckt hat, was wir beinahe gefunden hätten. Dass nicht wir es waren, die diese Szene erleben mussten, sondern andere. Ich will nicht angeben, aber ich habe eine der berüchtigtsten Zonen der Welt erkundet. Die Sperrzone von Tschernobyl in der Ukraine. Ich war dort im April 2011, direkt nach dem 25. Jahrestag der Katastrophe und engagierte einen persönlichen Guide für 2 Tage, um den Ort in Ruhe fotografieren zu können, ohne in einem überfüllten Bus reisen zu müssen. In diesem Jahr wurden diese Besuche erstmals für die Öffentlichkeit freigegeben, sodass es ein großes Ereignis war, einer der ersten zu sein, die die Zone betreten durften. Nach ein paar Stunden am ersten Tag merkte mein Guide, dass ich nicht an einer geführten Tour interessiert war, sondern ausschließlich an meinen Aufnahmen, weshalb er mich die meiste Zeit machen ließ. Es war perfekt, da ich mir für jede Aufnahme Zeit nehmen konnte, die gewünschten Winkel suchte und die Kontraste einfing, die mich faszinierten. Es kann ziemlich störend sein, wenn jemand ständig über dein Objektiv schaut und versucht zu sehen, was du tust. Wir hielten an verschiedenen Orten in der Stadt Prypjat an, und er sagte zu mir, das hier ist ein Krankenhaus. Achte auf die oberen Stockwerke. Sei vorsichtig in den Räumen auf der dem Dach abgewandten Seite. Geh nicht in den Keller. Ich warte im Auto. Komm in 1 Stunde zurück. Bei fast jedem Halt gab er mir eine kleine Anweisung, was ich erkunden und was ich vermeiden sollte. Das zeigte mir, dass dieser Mann die Zone von Tschernobyl schon seit einigen Jahren erkundete. Es war beruhigend zu wissen, dass er keine Mutationen hatte, oder Ähnliches. Das ließ alles ein wenig normaler erscheinen, als es tatsächlich war. Für mich als Fotograf mit einer Leidenschaft für urbane Verfallsszenarien und verlassene Orte war das ein wahr gewordener Traum. Doch das, was mich am meisten beeindruckte, war die unheimliche Stille des Ortes. Man konnte kilometerweit laufen und die einzige Bewegung weit und breit sein. Man ging an Wohnungen, Einkaufszentren und allem vorbei, was eine Stadt ausmacht, aber es gab keine Geräusche, außer denen der Tierwelt. Es ist schwer zu beschreiben, als wäre man in eine Stadt geraten, in der die Realität fehlerhaft geladen wird und die Menschen noch nachgeladen werden. Es fühlte sich an, als könnte jeden Moment etwas unglaublich Fremdartiges vom Himmel fallen. Manchmal hatte ich das Gefühl, die letzte Person auf der Erde zu sein. Natürlich hatte ich einen Geigerzähler dabei, denn, naja, es gab eine nukleare Explosion und all das. In den meisten Teilen der Stadt war die Strahlenbelastung gering, sogar niedriger als in einigen großen Städten der Welt. Doch es gab bestimmte Stellen, an denen es nicht ratsam war, sich lange aufzuhalten. Man wusste, dass man allein durch das Betreten der Zone eine höhere Strahlendosis als normal erhielt. Aber es war nur vernünftig, sie so gering wie möglich zu halten. Mit der Zeit gewöhnt man sich an das ständige Ticken des Geigerzählers. Es wird zu einem Hintergrundgeräusch, während man herumläuft, mit gelegentlichen Ausschlägen. Also war ich, während ich das Krankenhaus erkundete, vollkommen in die Begeisterung des Fotografierens vertieft und in die Erfahrung, endlich an einem Ort zu sein, über den ich schon seit meiner Kindheit so viel gelesen hatte. Ich war völlig in meiner eigenen Welt, als plötzlich, am Ende eines Stockwerks, als ich die Treppe nach oben nehmen wollte, der Geigerzähler schneller tickte. Dann sprang der Alarm an. Der Schreck war heftig. Es war wie dieses Gefühl des freien Falls, kurz bevor man aus einem Albtraum hochschreckt, nur dass es sich über 5 Sekunden erstreckte. Ich hatte das Gefühl, als würden meine Seele und meine Identität aus meinem Körper gerissen. Es ist schwer zu beschreiben, aber die Angst durchbohrte mich auf eine Weise, die mich daran denken ließ, wie es sich anfühlen muss, angeschossen zu werden. Man sieht die Waffe, hört den Schuss, aber ich vermute, dass es einen Moment gibt, bevor die Kugel trifft, in dem man einen Phantomschmerz empfindet. Für mich war das Geräusch des Geigerzählers dieser Schuss. Nicht die Lautstärke des Alarms war es, die mich erschreckte, sondern die Tatsache, dass ich genau wusste, was es bedeutete. Hau sofort ab, oder du wirst hier sterben. Mein Herz schlug so heftig in meiner Kehle, dass ich dachte, ich würde das Bewusstsein wegen des Drucks verlieren. Mein Sichtfeld verengte sich zu einem Tunnel. Mein Gehirn tat alles, um mich dazu zu bringen, sofort kehrt zu machen. Das Seltsame an Strahlung ist, dass man sie, solange es keine tödliche Dosis ist, nicht wahrnimmt. Sie hat keinen Geruch, keinen Geschmack, kein Gefühl. Es gab nichts Sichtbares an dieser Treppe, das darauf hindeutete, dass dort eine hohe Strahlung war. Irgendwie hatte sich an genau diesem Punkt eine Strahlenblase gebildet. Ohne den Geigerzähler hätte ich nicht einmal gewusst, dass etwas nicht stimmte. Es war nicht tödlich, aber beunruhigend genug, um nicht lange zu bleiben. Ich machte schnell ein Foto und verließ den Bereich, aus dem ich gekommen war. Dann ging ich ans andere Ende des Krankenhauses, um eine andere Treppe zu benutzen. Trotzdem ließ mich der Schreck nicht los. Nach diesem kleinen Vorfall fühlte sich kein Ort mehr sicher an. Hätte ich mich dort auch nur ein paar Minuten mit der Kameraeinstellung aufgehalten, hätte ich wahrscheinlich langfristige gesundheitliche Probleme entwickelt. Zum Glück hatte ich den Geigerzähler dabei. Ich lebe in einer Gemeinschaft, in der urbane Erkundungen eine Zeit lang sehr populär wurden. Ob Schüler, Studenten oder sogar Erwachsene, viele beteiligten sich an diesem Trend, denn die Stadt, in der wir leben, sowie die umliegenden Gemeinden sind voller alter, verfallener Gebäude und Viertel. Wir hatten eine kleine Gruppe, die das, was wir Operationen nannten, in diesen Gebieten organisierte, wobei wir den Verfall kartierten und dokumentierten, was sich im Inneren befand. Einige von uns waren viel leidenschaftlicher bei der Sache als andere, sodass nicht immer die gesamte Gruppe an den Ausflügen teilnahm. Eines Nachts beschloss ich, eine Erkundungstour allein in einer verlassenen Kirche zu unternehmen. Es war ein ziemlich bekannter Ort, den wir bisher nur oberflächlich erkundet hatten, weil er, um ehrlich zu sein, ziemlich unheimlich war. Kirchen, Krankenhäuser und sogar alte Schulen haben diese schwere, bedrückende Atmosphäre, die an einen Friedhof erinnert. Ich zwängte mich durch ein Fenster in den Keller, was mehr Kraft kostete, als ich erwartet hatte. Nachdem ich etwa 2 Meter hinuntergefallen war, wurde mir klar, dass es von hier aus keinen schnellen Ausweg gab. Aber nun war ich bereits gefangen unter der Erde, also blieb mir nichts anderes übrig, als die gesamte Erkundung zu durchlaufen, bevor ich wieder hinaus konnte. Was ich bis dahin sah, war völlig heruntergekommen. Ich stand auf einem spiegelnden Ozean aus zerbrochenem Glas, das von Fenstern, Spiegeln oder Ähnlichem stammte. Der Boden des ersten Raums war mit mindestens 5 cm Glasscherben bedeckt. Nachdem ich einige Korridore durchquert hatte, fand ich einen großen Raum mit einer Treppe auf der gegenüberliegenden Seite, die zum Hauptgeschoss führte. Dort lag weniger Glas, aber der Raum war trotzdem völlig verwüstet. In einigen Wänden klafften Löcher, in einer Ecke lag ein Haufen benutzter Spritzen und eine dünne Schicht Graffiti bedeckte fast alles. Ich begann vorsichtig, den Raum zu durchqueren, als ich Schritte im oberen Stockwerk hörte. Sie klangen, als würde jemand mit Krücken oder Stelzen laufen, ein merkwürdiges Geräusch, das mit jedem Schritt entstand. Es wirkte, als würde die Person im Kreis gehen. Ich hielt kurz inne. Ich hatte schon öfter Begegnungen mit Obdachlosen gehabt, aber sie waren meist freundlich. Normalerweise unterhielt ich mich kurz mit ihnen, gab ihnen eine Zigarette oder etwas Kleingeld und es blieb alles friedlich. Ich machte mir normalerweise keine Sorgen darüber, auf jemanden zu treffen, aber dieses Mal hatte ich ein seltsames Gefühl, eine schlechte Vorahnung. Dieses Geräusch beunruhigte mich zutiefst und plötzlich wollte ich nur noch weg. Nach kurzem Zögern machte ich ein paar Schritte weiter in Richtung der Bühne. Ich war so auf das Geräusch über mir konzentriert, dass ich versehentlich eine leere Sprühdosenflasche trat, die laut über den Boden rollte. Die Schritte oben hielten für einen Moment inne. Ich erstarrte und verfluchte mich selbst dafür, nicht besser aufgepasst zu haben. Dann begann das, was auch immer da oben war, auf die Treppe zuzurennen, die ich gerade hinaufsteigen wollte, immer noch mit diesem schrecklichen Geräusch. In diesem Moment erfasste mich die intensivste Angst meines Lebens. Ich rannte so schnell ich konnte zurück zu dem Fenster, durch das ich eingestiegen war, während das Wesen oder die Person bereits die Treppe hinunterstürmte. Ich rannte durch das mit Drogen übersäte Gebiet und tauchte in das Labyrinth aus Gängen ein, bis ich den ersten Raum wieder erreichte, in den ich gefallen war. Dabei versuchte ich, benutzte Nadeln und menschliche Exkremente im Dunkeln zu meiden. Ich warf mich gegen die Wand, schaffte es, mich durch das verbretterte Fenster hochzuziehen und zog mich nach draußen, wo ich keuchend auf dem Boden landete. Ich blickte erst zurück, als ich vollständig aus dem Gebäude war. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich weder etwas hören noch sehen. Doch bis ich draußen war, hörte ich dieses unheimliche Geräusch immer noch nicht weit hinter mir. Ich wartete noch ein paar Minuten, aber anscheinend hatte das, was mich verfolgt hatte, entschieden, dass es ausreichte, mich zu erschrecken, und zog sich ins Innere des Gebäudes zurück. Etwa 3 Wochen später kehrte ich mit ein paar Freunden aus unserer Erkundungsgruppe zurück. Alle waren fasziniert von meiner Geschichte, bis zu dem Punkt, an dem sie sagten, ich würde nur Lügen erzählen. Trotzdem traute sich die Hälfte der Gruppe nicht, mitzukommen, um einen Blick darauf zu werfen. Meine Geschichte sorgte für viel Gesprächsstoff, aber wenig Aktion. Dennoch betraten einige von uns das Gebäude. Wir bahnten uns unseren Weg hinein und stiegen die Treppe hinauf, ohne auf irgendwelche Vorfälle zu stoßen. In der Kirche fanden wir eindeutige Hinweise darauf, dass dort mehrere Obdachlose lebten. In den Ecken lagen Matratzen, es gab Spuren kleiner Lagerfeuer und andere Dinge. Das war größtenteils nichts Ungewöhnliches. Wie ich bereits erwähnt habe, sind Begegnungen mit Obdachlosen Teil des Erlebnisses, wenn man verlassene Orte erkundet. Was wir Verfall nennen, nennen viele von ihnen Zuhause. Allerdings fanden wir auf einigen Fensterbänken mehrere Vögel und kleine Säugetiere, alle enthauptet und ihre Körper sorgfältig ausgerichtet. Das war definitiv kein normales Verhalten von Obdachlosen. Es gab dort nicht einmal eine Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. Also würde niemand einfach zum Spaß kleine Tiere ausweiden. Nachdem wir das Hauptschiff erkundet und fotografiert hatten, gingen mein Freund und ich in den 3. Stock, wo es Klassenzimmer und Büros gab. Währenddessen erkundete der Rest der Gruppe weiter und wagte sich sogar in den Keller, nur um herauszufinden, was sich dort unten befand. Als wir die Treppe hinaufstiegen, sah ich die Tür eines Raumes auf dem Treppenabsatz des 1. Stocks. Man muss bedenken, dass all dies für mich unbekanntes Terrain war, da ich beim 1. Mal nur durch den Keller ein- und wieder ausgestiegen war. Ich war immer neugieriger darauf, was die 1. Stockwerke enthielten, besonders weil das seltsame Geräusch von dort oben gekommen war. Ich erinnere mich, dass ich den ganzen Weg nach oben schaute, während ich die letzten Stufen erklomm. Genau in dem Moment, als ich den letzten Abschnitt erreichte, schlug die Tür abrupt vor uns zu. Der Raum war dunkel und schien keine Fenster zu haben. Ich spürte keine Luftströmung und sah auch kein offenes Fenster im Flur, das die Tür hätte zuschlagen können. Mein Freund versuchte, sie zu öffnen, sagte aber, es fühle sich an, als würde etwas von der anderen Seite dagegen drücken, um sie geschlossen zu halten. Wir entschieden uns, den 3. Stock nicht weiter zu erkunden, und nachdem wir wieder unten waren und uns mit den anderen beraten hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass es am besten war, einfach zu gehen. Alle hatten merkwürdige Dinge gesehen, und unsere kleine Begegnung oben war nichts im Vergleich zu dem, was in den unteren Etagen geschah. Einer der Jungs sagte, er habe eine unheimlich aussehende Person durch die Flure des Kellers rennen sehen. Sofort packten wir unsere Sachen und verließen das Gebäude durch den Haupteingang. Etwa 3 Jahre später besuchte ich dieselbe Kirche erneut. Als ich oben auf der Treppe ankam, fand ich die Tür dieses Raumes weit geöffnet vor. Ich leuchtete mit meiner Taschenlampe hinein und bestätigte, dass der Raum tatsächlich keine Fenster hatte. Diese Kirche ist in der Community der Urban Explorer der Gegend ziemlich bekannt. Obwohl mehrere Leute gesagt haben, dass sie dort eine schlechte Atmosphäre spürten oder sich unwohl fühlten, hatte niemand sonst eine Begegnung wie meine. Ich gehe davon aus, dass der 1. Vorfall das Werk eines Obdachlosen war, der mich erschrecken wollte. Die toten Tiere waren vermutlich das Werk einer unbehandelten, schizophrenen Person. Und die Tür, die zuschlug, war vielleicht ein weiterer Vagabund, der nicht wollte, dass ein paar neugierige Jugendliche seinen Schlaf oder seinen Drogentrip störten. Dennoch war das gesamte Erlebnis unheimlich. Ich erzähle die Geschichte immer noch neuen Erkundern, um ihnen zu verdeutlichen, warum man niemals allein auf Entdeckungstour gehen sollte. Beim Aufwachsen verbrachten meine Freunde und ich viel Zeit damit, Unsinn zu treiben, allerdings nicht im kriminellen Sinne. Meistens erkundeten wir Orte, ohne zu wissen, dass wir dort nicht sein durften. Alles begann mit Streifzügen nach Einbruch der Dunkelheit in der Schule, in örtlichen Kirchen oder an anderen großen, hell beleuchteten Orten, wo die Schatten länger wurden und alles bei Nacht anders erschien. Wir hatten unsere Lieblingsorte zum Erkunden. Einer davon war eine riesige Salzlagerstätte mit einem gewaltigen Salzberg auf einem Privatgrundstück an der Bucht der Stadt. Ich nehme an, das Unternehmen verkaufte das Salz an die Stadt und andere Gemeinden für die Straßenwartung im Winter. Rückblickend wirkte es fast wie ein Steinbruch. Das Gelände war voller gewaltiger Haufen aus Kies, Sand und Salz. Unter der Woche herrschte dort reger Betrieb. Lastwagen fuhren ein und aus, kleine Transporter schlängelten sich zwischen den Gesteinsbergen hindurch und an den Rändern der Anlage standen mehrere Gebäude. Manchmal sahen wir Arbeiter mit Klemmbrettern, die das Gelände inspizierten oder lockeren Kies aufbrachen. Meine Freunde und ich, damals etwa 12 Jahre alt, dachten, es wäre unglaublich, sich hineinzuschleichen und den großen Salzberg zu erklimmen. Wir hatten bereits die meisten Orte in der Umgebung erkundet und suchten nach einer neuen Herausforderung, nach etwas, das uns wirklich Adrenalin spüren ließ. Jeden Tag gingen wir an diesem leuchtenden Turm aus Salz vorbei und hatten das Gefühl, dass er uns herausforderte. Seine glänzende Oberfläche war vollkommen unberührt. Der Salzberg war mindestens 60 Meter hoch, einfach gigantisch. An einem langen Feiertagswochenende bemerkten wir, dass die Anlage früh schloss. Die Lastwagen standen still und das Tor auf der gegenüberliegenden Seite des Geländes war den ganzen Morgen über geschlossen geblieben. Als wir uns in unserer kleinen Gruppe umsahen, stellten wir fest, dass das Gelände menschenleer war. Endlich hatten wir die Chance, unseren eigenen kleinen Everest zu bezwingen. Der Zutritt war einfach, da der Zaun keinen Stacheldraht hatte. Einige von uns fanden eine Stelle, an der der Zaun noch gespannt war, und kletterten darüber, während andere eine lockere Stelle am Boden anhoben und darunter hindurchkrochen. Einmal drinnen versammelten wir uns in einem kleinen Schuppen am Fuß des Salzbergs. Er hatte keine Tür, nur einen Windschutz für die Arbeiter, aber für uns war er wie ein Bunker, ein Versteck, in dem wir unseren Plan ausarbeiteten. 2 von uns sollten zuerst gehen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung war, während der Rest in einer Linie folgte, sodass immer jemand in Reichweite war, falls jemand abrutschte oder die Salzoberfläche einstürzte. Der Aufstieg war lang und mühsam für uns 12-jährige Kinder, aber schließlich erreichten wir den Gipfel. Von dort oben hatten wir eine atemberaubende Aussicht auf die Skyline der Stadt, deren Lichter sich in der Bucht spiegelten. Während der Nachmittag in die Dämmerung überging, verdunkelte sich der Himmel über uns und wir standen inmitten einer kargen, fremdartigen Landschaft. Wir hatten es nicht eilig, wieder hinunterzusteigen, also blieben wir eine Weile oben und versuchten, unsere Nerven zu beruhigen. Gerade als wir uns zum Abstieg bereit machten, bemerkten wir 5 Wachhunde, die um den Fuß des Salzbergs streiften. Sie beobachteten uns mit stechenden Blicken. Es waren Dobermänner mit kupierten Ohren und Schwänzen. Als die Dunkelheit hereinbrach, begannen wir, sie aus den Augen zu verlieren. Es war ein angsteinflößendes Patt, besonders für eine Gruppe 12-jähriger Kinder. Die Hunde konnten nicht hinaufklettern, weil das Salz ihnen keinen Halt bot und vermutlich ihre Pfoten verletzte, aber wir waren dennoch verängstigt. Der kleine Bruder eines Freundes begann zu weinen, also fingen wir an, um Hilfe zu rufen, aber es war niemand in der Nähe. Es war spät an einem kalten Novembersonntag und wir hatten das Gelände zuvor überprüft. Wir wussten, dass es verlassen war. Unsere Stimmen drangen nicht bis zur Straße und ohnehin kam dort niemand vorbei. Wir waren völlig auf uns allein gestellt. Der Himmel wurde immer dunkler und wir verbrachten mindestens 2 Stunden auf dem Gipfel und versuchten, einen Plan zu schmieden. Es war fast ein Glück, dass wir oben auf der Salzberg waren, denn die Hunde konnten uns nicht folgen. Schließlich wurden wir ganz still, legten uns flach hin und taten so, als wären wir nicht da. Die Hunde, vielleicht gelangweilt oder abgelenkt, begannen sich zu entfernen. Wir warteten und warteten. Als sie nach 20 Minuten nicht zurückkamen, stiegen wir so schnell wie möglich hinunter und rannten in Richtung Zaun, durch den wir eingedrungen waren. Der Abstieg war der beängstigendste Teil, da er viel Lärm verursachte. Wir wussten, dass wir, sobald wir festen Boden erreicht hatten, leise zum Zaun laufen konnten. Aber wenn die Hunde auftauchten, während wir noch abstiegen, wäre alles in einem Augenblick vorbei gewesen. Gerade als wir den Boden erreichten, ging hinter uns irgendwo im Steinbruch ein Licht an. Jemand begann zu rufen und kurz darauf hörten wir die Hunde rennen. Es stellte sich heraus, dass doch jemand auf dem Gelände war, vermutlich ein Nachtwächter. Er hatte unsere Schatten im Licht der Außenbeleuchtung gesehen und beschloss nachzusehen. Wir konnten ihm jedoch leicht entkommen und kamen unversehrt nach Hause. Unsere Eltern waren wütend und kurz davor, die Polizei zu rufen, weil keiner von uns vor Einbruch der Dunkelheit zurückgekehrt war. Ohne Zweifel war das der furchteinflößendste Moment meiner Kindheit. Es war nicht genau urbane Erkundung, aber es war das Nächste, was wir in unserer ländlichen Gegend im Süden tun konnten. Hier gibt es viel städtischen Verfall, eingestürzte Straßen, kollabierte Gebäude, verlassene Strukturen und Fahrzeuge überall. Nicht jede Stadt ist eine komplette Ruine, aber wenn man weiß, wo man suchen muss, kann man ganze Viertel finden, die auf nichts mehr reduziert sind. Mein Freund und ich verbrachten unsere Zeit damit, solche abgelegenen Orte zu erkunden. Es war aufregend und zugleich ein wenig beängstigend. Normalerweise versuchten wir, das tagsüber zu tun, aber manchmal blieben wir bis nach Einbruch der Dunkelheit, nur um zu sehen, was die Nacht mit sich brachte. Wir waren nicht besonders alt und auch nicht besonders mutig. Eines Tages wollte mein Freund mich zu einem verlassenen Wohnwagen bringen und behauptete, dass er voller alter Playboy-Magazine sei. In meinem jugendlichen Alter wurde das sofort zu meiner obersten Priorität. Ich drückte ihm meine aufrichtige Dankbarkeit dafür aus, dass er seine Entdeckung mit mir teilte. Genau solche Dinge wecken das Interesse an der urbanen Erkundung, die Vorstellung, einen verborgenen Schatz, eine alte Waffe oder eine Sammlung von Pornografie zu finden, war zu aufregend, um einfach zu Hause zu bleiben. Wir erreichten den Wohnwagen, eine silberne, extra lange Einheit, die an einem Hang neben einem Bach lag. Lianen und dichte Vegetation hatten die Seitenwände überwuchert, krochen über das Dach und bildeten eine Art natürliche Frisur auf der Metallstruktur. Wir umrundeten das Gelände mehrmals, um sicherzustellen, dass niemand in der Nähe war. Erkundungen im Süden bergen immer die Gefahr, auf Obdachlose oder Betrunkene zu stoßen. Es war eine 50-50 Chance, ob jemand den Wohnwagen bewohnte oder sich sogar gerade darin aufhielt. Während wir das Gelände inspizierten, plauderten wir. Doch auf der letzten Runde wurden wir still und näherten uns vorsichtig in einer Reihe unserem Ziel. Wir steuerten ein kleines, zerbrochenes Fenster an, durch das mein Freund zuvor geklettert war. Ich betrachtete das Loch im Glas, die Höhe der Fensteröffnung und die Breite meiner Schultern und schüttelte den Kopf. Es gab keine Möglichkeit, dass ich da durchpasste, ohne mich zu verletzen. Aber jetzt konnte ich nicht mehr zurück. Ich wusste bereits, was mich drinnen erwartete. Wir gingen zur Vorderseite des Wohnwagens, wo ich feststellte, dass die Tür nur noch lose in den Angeln hing. Sie war zudem von innen mit einem Riegel und einem Vorhängeschloss gesichert. Mit etwas Druck und Hebelwirkung öffneten wir sie, als wäre sie eine Thunfischdose. Bevor ich eintrat, erwartete ich Stapel von Magazinen. Stattdessen war das Erste, was ich sah, ein großes, schlampig gemaltes Pentagramm auf der Innenseite der Tür. Die dicken Tropfen dunkelroter Farbe waren längst getrocknet und hatten kleine Pfützen auf der linoleumähnlichen Oberfläche der Tür gebildet. Wir traten in den ersten Raum, die Küche, und begannen, unsere Umgebung in uns aufzunehmen. Der Ort war ein absolutes Chaos. Das Spülbecken war voller Kakerlaken und Zigarettenstummel. Die billige Tapete löste sich in Streifen von den Wänden und der Boden war mit den ekelhaftesten Flecken bedeckt. Schimmel und Feuchtigkeit bedeckten die staubige Decke. An der Rückwand des Schlafzimmers befand sich ein weiteres Pentagramm, viel größer und detaillierter. Mein Freund bekam es ein wenig mit der Angst zu tun, aber ich hatte einen älteren Bruder, der jahrelang ein rebellischer Teenager gewesen war. Ich war es gewohnt, Pentagramme, Ziegenhörner und hastig gesprühte 666 Symbole zu sehen. Billiger Satanismus war meist nur das Werk älterer Schüler, die versuchten, Angst zu verbreiten. Was mich jedoch wirklich erschreckte, war die verstümmelte Katze, die von einem kaputten Deckenventilator hing, an den Hinterbeinen festgebunden. Sie war im hinteren Raum, mit einer kleinen Pfütze aus Blut und Urin auf der verrotteten Matratze darunter. In diesem Moment verlor ich jedes Interesse an den Playboy-Magazinen und erkannte, dass das, was wir hier taten, gefährlich war. Wer zum Teufel würde so etwas einer Katze oder irgendeinem Tier antun? Unsere neue Mission war es, sie herunterzuholen, den Schaden an der Tür zu minimieren und die Polizei zu rufen. Mein Freund bestand darauf, sie zuerst zu begraben, da wir ohnehin bezweifelten, dass die Behörden etwas unternehmen würden. Wir wollten nur, dass dieser Wohnwagen auf ihrem Radar war, falls in Zukunft noch etwas passieren sollte. Gerade als wir begannen, die Knoten an ihren Hinterbeinen zu lösen, erwachte die Katze zum Leben und jagte uns einen fürchterlichen Schrecken ein. Sie begann sich wild zu winden und zu versuchen, sich zu befreien und zu verteidigen. Ihre Krallen gruben sich in meinen Unterarm und rissen meine Haut bis zum Handgelenk auf. Mein Freund schrie, während die Katze in Richtung seiner Augen und Nase kratzte und biss. Die ganze Zeit über war sie am Leben gewesen. Nach einer Weile verlor sie ihre Kraft und blieb einfach hängen, sodass wir sie endlich losbinden und herunterholen konnten. Sie versuchte wegzulaufen, war aber zu schwach, verletzt und ausgehungert. Sie konnte nur taumeln und jämmerlich miauen. Mein Freund fand ein altes T-Shirt in einem Schrank, wickelte sie ein und sagte, wir müssten gehen. Ich stimmte zu. Wir riefen nicht die Polizei. Wir rannten einfach zurück zu ihm nach Hause. Wir mussten seiner Mutter erklären, wo wir gewesen waren und wie wir die Katze gefunden hatten, damit sie uns erlaubte, sie zu behalten. Trotz all des Missbrauchs, den sie erlitten hatte, lebte die Katze noch 6 Jahre zahnlos, mit einem lahmen Bein und den schlimmsten Katarakten, die der Tierarzt je gesehen hatte. Trotzdem liebte sie uns bedingungslos dafür, dass wir sie gerettet hatten. Mein Freund sagte immer, dass die Katze beim ersten Mal, als er in den Wohnwagen eingestiegen war, nicht dort gewesen sei. Also fragten wir uns immer, wer in diesem Zeitraum von 1 oder 2 Tagen dort gewesen war, nur um sie an den Beinen aufzuhängen. Ich bin froh, dass wir diesen Leuten nicht begegnet sind. Letzte Woche unternahm einer meiner guten Freunde eine Motorradreise durch mehrere Bundesstaaten, um seine erweiterte Familie zu besuchen. Er entschied sich, unterwegs zu campen, um die Natur zu genießen und malerische Sonnenuntergänge zu sehen. Als er schließlich bei seiner Familie ankam, schickte er mir eine Nachricht um Hilfe und erzählte mir dann per FaceTime, was passiert war. Er ist ein Motorradfahrer, also muss man nicht erwähnen, dass er härter ist als der Durchschnitt. Doch als seine Stimme brach, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ich dachte, vielleicht sei etwas Schlimmes mit seiner Familie passiert, aber ich war nicht einmal annähernd darauf vorbereitet, was er mir erzählte. In einigen Teilen West Texas gibt es Tankstellen, die mehr als 140 Kilometer voneinander entfernt sind. Als ihm kurz vor Sonnenuntergang das Benzin ausging, entschied er sich, in der Nähe zweier verlassener Gebäude zu campen. Solche Konstruktionen sind im Südwesten üblich. Überreste alter Raststätten oder Farmen, die mit der Zeit aufgegeben wurden. Das Leben in ländlichen Gebieten ist schwierig, aber in der Wüste ist es fast unmöglich. Am nächsten Morgen nahm er seine DSLR-Kamera und beschloss, die Umgebung zu erkunden. Der Sonnenaufgang war wunderschön, mit lebhaften Farben, die allmählich in normale Töne übergingen. Er schaltete die Kamera ein und richtete sie auf die alten Gebäude nahe seinem Lager. Sie waren mindestens 100 Jahre alt, die Wände zeigten Zeichen von Trockenfäule und das Dach begann sich zu wölben, aber sie standen noch. Nachdem er ein paar Runden um die Gebäude gedreht hatte, um Fotos zu machen und ihren Zustand zu bewerten, beschloss er, hineinzugehen. Das erste Gebäude war völlig verfallen und voller Staub. Er machte einige gute Aufnahmen vom Inneren und vom Sonnenlicht, das durch das Fenster fiel, bevor er zum nächsten weiterging. Aus irgendeinem Grund entschied er sich, von Fotografie auf Video umzuschalten und seinen Eintritt zu filmen. Als er filmte, betrat er das zweite Gebäude. Er blieb einen Moment stehen. Von Anfang an bemerkte er, dass dieser Ort anders war. Da stand ein Stuhl, die Ecke eines Tisches und ein alter, zerschlissener Sessel. Er hatte erwartet, dass das Gebäude genauso leer sein würde wie das erste. Er murmelte für sich: Was zum Teufel? Und ging weiter, um die Aufnahme nicht zu ruinieren. Eine Person saß auf dem Stuhl, mit dem Kopf auf dem Tisch, einem Arm herunterhängend und einer Plastiktüte über dem Kopf. Der Stuhl stand in einer Ecke des Tisches, von draußen nicht sichtbar. Das alles erwischte ihn völlig unvorbereitet und ihm wurde schwindelig. Warum zum Teufel hatte sie eine Tüte über dem Kopf? Schreckliche Bilder überschwemmten seinen Verstand. Als er nach unten blickte, wurde ihm klar, dass er immer noch das Video aufnahm, das Video eines toten Körpers. 3 oder 4 Minuten lang stand er wie gelähmt vor Schock. Schließlich schaltete er die Kamera aus, ging langsam rückwärts aus dem Gebäude und überprüfte die Ecken, um sicherzugehen, dass niemand anders dort war. Dann rannte er zur Straße und versuchte, die Grenzpatrouille zu kontaktieren. Er war etwa 60 Kilometer von der Grenze entfernt, konnte aber niemanden erreichen. Er wollte den Ort nicht verlassen, also begann er einfach zu laufen. Er ging einen Kilometer, ohne jemanden zu sehen. Noch war er nicht in Panik, denn die frische Luft und das Tageslicht halfen ihm, ruhig zu bleiben. Aber er konnte das Bild der schwarzen Adern in der Haut der Frau nicht aus seinem Kopf bekommen. Nach einem weiteren Kilometer machte er schließlich einen Grenzpatrouillenbeamten auf sich aufmerksam. Er erklärte, was passiert war, zeigte das Video auf seiner Kamera und wurde zurück zum Lagerplatz gebracht. Am Ende sagten ihm die Beamten, dass der Tod der Frau bereits von dem Mann gemeldet worden war, der ihrer Gruppe geholfen hatte, die Grenze zu überqueren. Sie sagten ihm auch, dass der starke Schneefall von 33 Zentimetern, der 2 Nächte zuvor gefallen war, wahrscheinlich die Todesursache war. Mein Freund glaubte kein Wort davon. Die Art und Weise, wie sie über dem Tisch zusammengesunken war, die Blutergüsse, die Tüte über ihrem Kopf, es gab keine Möglichkeit, dass sie einfach an Kälte gestorben war. Die Beamten sagten ihm, dass der Schleuser, der ihr bei der Überquerung geholfen hatte, fast sicher war, dass sie ermordet wurde und deshalb den Vorfall meldete. Er sagte, dass seine Gruppe in den verlassenen Gebäuden Rast gemacht hatte und erst nach dem Weitergehen bemerkte, dass sie fehlte. Als er zurückging, fand er sie tot am Tisch, genauso wie mein Freund sie gesehen hatte. Nachdem er einige Stunden festgehalten wurde, ließ man ihn schließlich gehen, zum Teil wegen der Beweise auf seiner Kamera, die zeigten, dass er mit dem Vorfall nichts zu tun hatte. Man schickte ihn in einen anderen Bundesstaat. Er sagte, das Schlimmste an allem war, dass er sich in gewisser Weise mit ihr identifizieren konnte. Sie war in seinem Alter, kaum 20 Jahre alt. Sie hatte es bis aus Guatemala geschafft, nur um 60 Kilometer nach der Grenzüberquerung zu sterben. Sie auf diese Weise zu finden, war absolut herzzerreißend. Ich wuchs in einem kleinen Dorf in Europa auf, das im Laufe der Geschichte das Epizentrum vieler Konflikte in der Region war. Der jüngste ereignete sich während des Zweiten Weltkriegs, als das Dorf gnadenlos bombardiert wurde, weil es ein großes Eisenbahnnetz beherbergte. Ich war sehr jung, als das geschah, vielleicht 10 Jahre alt. Ich spielte Verstecken mit ein paar Freunden in einem riesigen Wohnviertel mit großen kommunalen Wohngebäuden. Im Herzen der Gemeinschaft gab es einen gemeinsamen Platz, wo sich die Bewohner im Freien entspannten, sowie kleine Gemeinschaftsgärten, in denen die Leute Blumen, Kräuter und Gemüse anbauten. Diese Gegend hatte eine schöne Geschichte, doch unter der Erde dieser Gärten verbarg sich ein alter Kriegsbunker. Er war seit vielen Jahren nicht mehr in Gebrauch, aber er erinnerte immer noch daran, was dort geschehen war. An diesem Tag beschloss ich, mein Glück zu versuchen und mich in der Nähe des Bunkers zu verstecken. Wegen seiner Lage war es ein offensichtliches Versteck, das deshalb kaum genutzt wurde. Außerdem war er zu 100 der Zeit versiegelt und wurde nur für Inspektionen oder wenn ein Nachbar ein Werkzeug für sein Geschäft oder seine Farm brauchte, geöffnet. Ich stieg etwa 5 Meter die Treppe hinunter und blieb stehen. Ich spürte einen Luftzug, etwas, das ich an diesem Ort noch nie zuvor erlebt hatte. Deshalb beschloss ich, noch ein Stück weiter hinabzusteigen. Als ich die Kurve der Treppe nahm, sah ich, dass die riesigen Türen, die normalerweise versiegelt waren, nun weit offen standen. Von dort kam der Luftzug. Der Geruch war muffig und modrig, aber mein junger Verstand war voller Aufregung angesichts all der Möglichkeiten. Dieser Geruch steigerte nur meine Neugier und versprach ein Geheimnis, das es zu entdecken galt. Hinter der Kurve der Treppe war kein Licht, also wurde ich beim Betreten des Bunkers von völliger Dunkelheit umhüllt. Ich machte nur ein paar Schritte, bevor ich merkte, dass etwas unter meinen Füßen glitt. Ich verlor das Gleichgewicht und fiel mit dem Gesicht voran zu Boden. Blut floss aus meinen Handflächen und ich spürte, wie sich eine Beule auf meinem Kopf bildete. Ich hörte das Knirschen von zerbrochenem Glas unter meinen Füßen und dachte, ich sei vielleicht schlimmer verletzt, als ich geglaubt hatte. Als ich wieder ins Sonnenlicht trat, sah ich, dass meine Hände und Knie völlig aufgeschürft waren und auch meine Lippe blutete. Das Versteckspiel war völlig aus meinem Kopf verschwunden und ich rannte nach Hause, um meinem Vater zu erzählen, was passiert war, nicht nur mit mir, sondern auch mit dem Bunker. In diesem Moment kam mir ein beunruhigender Gedanke. Vielleicht war ich dort unten nicht allein gewesen. Ich fand meinen Vater in Sata in seiner Werkstatt und erzählte ihm die Geschichte. Er begann mich zu schimpfen, sagte, wir würden nie zuhören, dass er uns immer gewarnt hatte, uns von diesem Ort fernzuhalten, und fragte sich, warum wir nie auf ihn hörten. Er ließ seinen Frust raus, während er meine Wunden verband. Als er fertig war, sagte er, er würde sich den Bunker ansehen und herausfinden, welcher Vandale die Tür geöffnet hatte. Wir gingen gemeinsam dorthin und mein Vater stieg die Treppe hinab. Er bog mit seiner Lampe um die Kurve und sah die offene Tür. Er fluchte leise. Ich folgte ihm, während er mit der Lampe den Boden ausleuchtete. Das zerbrochene Glas am Boden stellte sich als Überreste von ein paar Bierflaschen heraus. Doch dann blieb mein Vater abrupt stehen und ich ebenfalls. Er starrte auf etwas am Boden. Es war eine Landmine oder irgendeine Art von Sprengsatz, der direkt auf der Treppe lag. Sie war vollkommen intakt, aber offensichtlich fehl am Platz. Jemand hatte sie aus einem tiefen Lagerraum des Bunkers geholt und dort abgelegt, nur ein paar Stufen von der Tür entfernt. Mein Vater begann laut zu fluchen und sagte, jemand versuche, das Dorf zu sabotieren. Er rannte aus dem Bunker hinaus und schrie, dass jemand die Polizei rufen solle. Die Beamten trafen innerhalb weniger Minuten ein, da es in unserer Gemeinde nicht viele schwere Verbrechen gab. Sie stiegen in den Bunker hinab, um den Sprengsatz zu untersuchen und sicherzustellen, dass er keinen Timer oder Auslösemechanismus hatte. Danach kamen sie wieder heraus und ordneten die Evakuierung des Gebiets an. Innerhalb weniger als einer Stunde trafen weitere Patrouillen und Beamte ein und gingen von Tür zu Tür, um allen mitzuteilen, dass sie ihre Häuser verlassen mussten. Sie sperrten das Gebiet mit Absperrband ab und stellten Lichter auf, damit die Teams die ganze Nacht im Bunker arbeiten konnten. Später gab die Polizei zu, dass sie keine Sprengstoffspezialisten oder eine Ausbildung zur Bombenentschärfung hatten, sodass sie nicht feststellen konnten, ob der Sprengkörper funktionsfähig war oder nicht. Als der Abend hereinbrach, flog ein Hubschrauber über das Dorf und direkt über die Häuser. Er landete auf einem Feld etwas mehr als einen Kilometer von den Gärten entfernt. Die Beamten informierten uns, dass das Militär ein Spezialteam von Experten geschickt hatte, um die Situation zu bewältigen. Insgesamt warteten wir 7 Stunden, bevor wir nach Hause zurückkehren konnten. Jede Sekunde fühlte sich ewig an. Alle hielten den Atem an, in der Angst, dass die Bombe jeden Moment explodieren könnte. Selbst die Polizisten hatten angespannte Gesichter. Schließlich gab es keine Komplikationen und wir erhielten die Erlaubnis, zurückzukehren. Auf dem Heimweg sprach mein Vater mit einem befreundeten Polizisten, der ihm gestand, dass die Bombe vollständig aktiviert war und jederzeit hätte detonieren können. Sie hatten sogar befürchtet, dass die Vibrationen des Hubschraubers sie hätten auslösen können. Es war ein extrem empfindlicher Mechanismus. Als die Sprengstoffexperten erfuhren, dass ich beim Stolpern gegen die Bombe getreten hatte, konnten sie es nicht fassen. Sie sagten, sie könnten nicht verstehen, warum sie nicht in dem Moment explodierte, als ich sie berührte. Ihre genauen Worte waren, dass ich einen Schutzengel hatte, der über mich wachte. Sie erwähnten auch, dass sie, bevor sie die Bombe entfernten, sogar den Abdruck meines Schuhs auf der Hülle des Sprengsatzes fanden und beseitigten. Die Lokalzeitung berichtete, dass die Bombe genug Sprengkraft hatte, um unsere gesamte Nachbarschaft zu zerstören. Das war zweifellos der glücklichste Tag meines Lebens, konnten sie es nicht fassen. Sie sagten, sie könnten nicht verstehen, warum sie nicht in dem Moment explodierte, als ich sie berührte. Ihre genauen Worte waren, dass ich einen Schutzengel hatte, der über mich wachte. Sie erwähnten auch, dass sie, bevor sie die Bombe entfernten, sogar den Abdruck meines Schuhs auf der Hülle des Sprengsatzes fanden und beseitigten. Die Lokalzeitung berichtete, dass die Bombe genug Sprengkraft hatte, um unsere gesamte Nachbarschaft zu zerstören. Das war zweifellos der glücklichste Tag meines Lebens. Es gibt eine verlassene Nervenheilanstalt an der Ostküste, die ich auf Reddit und verschiedenen anderen Internetseiten gesehen habe. Ich war wahrscheinlich 10 oder 15 Mal dort in den letzten 10 Jahren und jedes Mal entdecke ich etwas Neues. Das Gelände ist riesig und weitläufig, aber was ich noch nie irgendwo erwähnt gesehen habe, ist das Labyrinth von Tunneln darunter. Eine unterirdische Netzstruktur für Dampf, Wasser, Abwasser und Strom verbindet alle Gebäude. Diese Tunnel verlaufen etwa 3 Meter unter der Erde und sind extrem lang. Sie führen zu den Kellern der einzelnen Gebäude und in einem Teil des Geländes gibt es eine Notausstiegsluke, die in den Wald zwischen den Gebäuden führt. Merkwürdig ist, dass die meisten Tunneleingänge in den Wänden verborgen sind. Einmal ging ich durch eine Tür und fand mich plötzlich in der ehemaligen Poststelle des Komplexes wieder. Einem Ort, an dem ich mindestens 5-mal zuvor gewesen war, ohne jemals zu bemerken, dass ein versteckter Durchgang in die Holzverkleidung integriert war. Der Komplex ist seit 20 bis 30 Jahren verlassen, sodass einige Tunnelbereiche sehr feucht sind und Wasser eindringt. Wenn man dort unten ist, hört man ständig Umgebungsgeräusche und das Echo der eigenen Bewegungen. Es gibt nichts Reflektierendes und keine externen Lichtquellen. Ohne eine ausreichend starke Taschenlampe kann es schwer sein, Formen in der Ferne zu erkennen, und man muss sich auf feine Tonunterschiede verlassen, um zu bestimmen, was sich vor einem befindet, bevor man direkt davor steht. Wenn du in einer mondlosen Nacht eine Betonwand mit einer kleinen LED-Taschenlampe aus 5 Metern Entfernung anleuchtest, bekommst du eine Vorstellung davon, was ich meine. Jetzt kommt der gruselige Teil, auf den du gewartet hast. Zunächst habe ich die schlechte Angewohnheit, solche Orte allein zu erkunden. In letzter Zeit versuche ich, mir das abzugewöhnen, denn man weiß nie, wann ein Unfall passiert und man unter der Erde und in völliger Dunkelheit gefangen bleibt. Das letzte Mal, als ich in diesen Tunneln war, war ich wieder allein und hatte nur eine LED-Taschenlampe mit 75 bis 100 Lumen, die mit einer einzelnen AA-Batterie betrieben wurde. Fehler Nummer 2. Während dieser Erkundung beschloss ich, dem Tunnel bis zu dem Gebäude zu folgen, das früher für die Wasseraufbereitung genutzt wurde. Dieser Tunnel verlief abschüssig, sodass sich das eindringende Wasser am Ende sammelte. Als ich dort ankam, betrat ich einen großen Raum mit 2 etwa 5 Meter hohen Wassertanks. Der Boden war mit einigen Zentimetern Wasser und Schlamm bedeckt, sodass jeder Schritt ein schmatzendes Geräusch machte. Ich blieb stehen, leuchtete mit meiner Taschenlampe umher und von der gegenüberliegenden Seite des Raumes, etwa 6 Meter entfernt, hörte ich nasse Schritte. Jemand anderes war mit mir in diesem unterirdischen Raum. Ich leuchtete in die Richtung, sah aber nichts. Trotzdem gingen die Schritte weiter. Plötzlich richtete ich mein Licht auf eine humanoide Gestalt, die vollkommen schwarz war. Es gab keine Schatten, keine Reflexionen, nur eine schwarze Silhouette vor der pfirsichfarbenen Betonwand. Ich stammelte ein »Hallo« und sofort sah ich, wie 2 Augen im Licht meiner Taschenlampe reflektierten, aber sonst nichts. Ich weiß nicht, ob es jemand in einem Tarnanzug war oder was auch immer, aber ich konnte keine Merkmale erkennen. Ich kann mir nicht vorstellen, was für eine Person sich komplett schwarz kleidet, um in einem verlassenen Tunnel nach irgendetwas zu suchen. In diesem Moment geriet ich in Panik. Ich drehte mich sofort um und rannte los. Ich sprintete den geneigten Tunnel hinauf, rutschte aus und stürzte mehrmals auf den nassen Betonboden. Dabei verstauchte ich mir das Handgelenk und zog mir einige Schnittwunden am Knie zu. Dieser Lauf durch den Tunnel fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Wenn du jemals die U-Bahn-Szene aus dem Film 28 Wochen später gesehen hast, dann ist das die beste Beschreibung, die ich geben kann. Es war die lebendigste Albtraumerfahrung meines Lebens. Rückblickend war die Person, die ich dort unten traf, wahrscheinlich genauso erschrocken wie ich. Ich habe keinen Grund zu glauben, dass sie mir gefolgt ist. Vermutlich rannte sie in die entgegengesetzte Richtung, genau wie ich. Mir fiel auf, dass sie keine eingeschaltete Taschenlampe hatte, also hat sie sich wahrscheinlich einfach mit der Kapuze bedeckt und versucht, sich so gut es ging zu verstecken, als sie mein Licht sah. Falls das hier ein bisschen lang und ausschweifend geworden ist, tut es mir leid. Ich wollte einfach meine Erfahrung teilen. Wenn es eine Lektion gibt, die man daraus ziehen kann, dann lässt sie sich mit einem einzigen Satz zusammenfassen. Geh nicht allein mit einer winzigen Taschenlampe durch versteckte Türen in verlassene Nervenheilanstalten und in unbekannte unterirdische Tunnel. Als ich an der Universität war, entwickelten meine Freunde und ich die Angewohnheit, verlassene Gebäude zu erkunden. Wir haben unglaubliche Orte gesehen und einige ziemlich interessante Erinnerungsstücke gesammelt. Ich befürworte es nicht unbedingt, Dinge aus solchen Orten mitzunehmen. Aber wenn das Gebäude kurz vor dem Abriss steht und die Bauunternehmer bereits alles Wertvolle entfernt haben, nehme ich gerne das Depressionglas mit, das sie zurückgelassen haben. Ein kleiner Freundeskreis begleitet mich bei diesen Erkundungen und ich liebe es, neue Leute in diese Aktivität einzuführen. Ein Freund von mir hatte mich mehrmals gebeten, ihn mitzunehmen, da er noch nie ein verlassenes Gebäude erkundet hatte. Ich beschloss, ihn in eine alte Papierfabrik zu bringen, die zwar nicht viel im Inneren bot, aber eine absolut atemberaubende Aussicht auf die Stadt vom Dach aus hatte. Außerdem war es unglaublich einfach, hinein und hinaus zu kommen. Wir gingen mit ein paar anderen Leuten, aber zwei meiner Freunde beschlossen, draußen zu warten, da sie das Gebäude bereits zu oft besucht hatten, um es noch interessant zu finden. Gerade als wir hineingehen wollten, kam ein betrunkenes Paar aus dem Gebäude. Das war nichts Ungewöhnliches. Viele Leute nutzten den Ort zum Rauchen, Trinken oder Sprayen. Wir fragten sie, ob viele Menschen drinnen seien, und sie sagten, dass es größtenteils leer sei, aber dass sie jemanden gehört hatten, der ein paar Stockwerke höher auf Dinge einschlug. Sie erzählten, dass das Geräusch sie erschreckt habe und die Person wütend klang. Sie schlugen vor, dass wir vielleicht lieber nicht nach oben gehen sollten. Aber da das Dach unser einziges Ziel war, beschlossen wir, das Risiko einzugehen. Schließlich war das Gebäude riesig und wir hielten es für unwahrscheinlich, dass wir diesem Typen begegnen würden. Wir stiegen etwa 10 Treppenabsätze hoch und kletterten dann eine Leiter zum Dach hinauf. Mein Freund war beeindruckt und die Aussicht war unglaublich. Gerade als wir wieder hinuntersteigen wollten, rief uns einer der Freunde an, die draußen gewartet hatten. Er erzählte, dass ein Mann auf der Straße zusammengebrochen war und dass er und unser anderer Freund ihn aus dem Verkehr gezogen und einen Krankenwagen gerufen hatten. Er schlug vor, dass wir auf dem Dach warten sollten, um zu vermeiden, dass wir das Gebäude verließen, während die Polizei in der Nähe war. Keiner von uns konnte sich die $5000 Strafe oder eine Gefängnisstrafe leisten, nur weil wir die Stadt von einem verlassenen Gebäude aus bewundert hatten. Wir warteten also, aber wahrscheinlich hätten wir nicht auf dem Dach bleiben sollen. Schließlich bekamen wir das Signal, dass es sicher war, herunterzugehen, und wir machten uns auf den Weg zur Treppe. Mein Freund kletterte zuerst hinunter, und genau in diesem Moment fiel unsere Taschenlampe aus. Die Leiter war ohne Licht schwer zu benutzen und einige Sprossen fehlten, also stieg ich äußerst vorsichtig in der Dunkelheit hinab, aus Angst, mich zu verletzen. Unten sagte mein Freund leise, dass er jemanden im angrenzenden Raum hören konnte. Ich schenkte dem keine große Beachtung, denn wir wussten ja bereits, dass sich noch andere Leute im Gebäude aufhielten. Dann begannen die Schreie. Zunächst klangen sie fast so, als ob einer unserer Freunde, der draußen gewartet hatte, meinen Namen rufen würde. Ich blieb oben an der Treppe stehen, direkt vor der Tür des Raumes, aus dem die Schreie kamen, und versuchte zu entscheiden, ob es tatsächlich mein Freund war oder nur ein Scherz. Der Typ, mit dem ich in das Gebäude gegangen war, packte mich plötzlich am Handgelenk und wir rannten die Treppen hinunter. In diesem Moment war klar, dass es nicht mein Freund war. Die Schreie waren tief und intensiv. Wir rannten die Treppe hinunter und dann hörten wir ein lautes Krachen, das die Schreie begleitete. Es klang, als würde jemand mit einem schweren Gegenstand gegen die Wände und freiliegenden Rohre schlagen. Es gab nur ein nutzbares Treppenhaus, da alle anderen Zugänge außer Betrieb waren. Das bedeutete, dass wir in der Treppe gefangen waren und noch 10 Stockwerke hinunter mussten. Wir mussten auf die gegenüberliegende Seite der Fabrik gelangen und durch das Loch entkommen, durch das wir hereingekommen waren. Währenddessen schrie der Mann weiterhin und schlug mit irgendetwas gegen die Wände. Wir hörten, wie er die Treppe hinter uns hinunterging, mindestens ein Stockwerk zurück. Wir wussten, dass das, womit er schlug, stark genug war, um uns zu verletzen. Denn ein Stück Ziegelstein brach aus der Wand und fiel neben uns zu Boden. In diesem Moment packte mich mein Freund erneut am Handgelenk und stieß mich durch die nächste Tür. Wir hatten erst 3 Stockwerke hinter uns und am Anfang jeder Treppe gab es eine Tür, die Zugang zur gesamten Etage bot. Mit anderen Worten, es war offensichtlich, wo wir uns versteckt hatten. Als wir den Raum betraten, bemerkten wir, dass er, wie die anderen Stockwerke auch, völlig leer war, aber mehr verbarrikadierte Fenster hatte, wodurch er noch dunkler wirkte. Das Einzige, hinter dem wir uns verstecken konnten, waren einige Säulen. Wir duckten uns hinter eine davon und hielten uns umklammert. Der Mann blieb direkt vor der Tür des Raumes stehen und schrie weiter. Es war furchterregend. Dann begann er mit seiner Waffe, was auch immer es war, gegen die Tür zu schlagen. Wir waren uns sicher, dass er eintreten würde, und es gab keinen anderen Ausgang außer der Tür, an der er stand. Keiner von uns wagte es, hinter der Säule hervorzuschauen, um zu sehen, wer er war oder was er in den Händen hielt. Fast 4 Minuten vergingen und der Mann hörte nicht auf zu schreien, aber aus irgendeinem Grund betrat er den Raum nie. Stattdessen begann er plötzlich wieder die Treppe hinunterzulaufen, während er dabei gegen Rohre und Wände schlug. Wir blieben still und warteten. Wir hatten noch 7 Stockwerke vor uns und er konnte sich irgendwo auf dem Weg befinden. Schließlich verstummte der Lärm, aber wir entschieden uns weiter zu warten. Dann hörten wir etwas aus einer anderen Ecke des Raumes. Durch eine nicht verbarrikadierte Fensteröffnung am hinteren Ende fiel genug Licht herein, um eine Silhouette zu sehen, die sich langsam vom Boden erhob. Diese Person war die ganze Zeit mit uns im Raum gewesen, ohne ein einziges Geräusch zu machen bis zu diesem Moment. Sie stand direkt vor der einzigen Lichtquelle, sodass wir nur eine völlig schwarze Gestalt sahen, die sich lautlos auf uns zubewegte. Es sah aus wie eine Szene aus einem Zombiefilm. Wir rannten los, ohne herausfinden zu wollen, wer diese Person war. In diesem Moment hatten wir den ersten Typen, den, der völlig außer Kontrolle war, völlig vergessen. Wir stürzten die Treppe hinunter, ohne anzuhalten. Ich, der Asthma hat, hatte noch nie zuvor so schnell gerannt, ohne auch nur einmal anzuhalten, um Luft zu holen. Als wir das letzte Treppenstück erreichten, erklangen die Schreie erneut. Sie kamen aus dem angrenzenden Raum, aber wir hielten nicht an, um nachzusehen. Das Loch in der Wand, durch das wir hereingekommen waren, war nur wenige Meter entfernt, und der Mann rannte aus dem Raum direkt hinter uns her. Wir wagten es nicht zurückzublicken und kletterten so schnell durch das Loch, dass ich mich nicht einmal daran erinnere, wie wir es geschafft haben. Draußen warteten unsere beiden Freunde bereits im Auto auf uns. Wir sprangen hinein und sie fragten, was passiert war. Offenbar war der Mann so laut am Schreien und Zerstören, dass selbst sie es draußen vor dem Gebäude hören konnten. Sie hatten gedacht, wir wären es, die Krach machten, und wollten uns gerade anrufen, um uns daran zu erinnern, dass die Polizei immer noch in der Gegend nach betrunkenen Studenten und Minderjährigen patrouillierte. Sie sagten uns, wir sollten leise sein, aber als wir ihnen erzählten, was passiert war, beschlossen wir, unsere Pläne für den Abend fortzusetzen. Nach dieser Erfahrung brauchten wir definitiv ein Bier.